Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Wir haben ja so einen schönen, herrlichen Sommertag oder Frühlingstag. Wir haben ja noch Frühling. Und wenn ich mir das alles so überlege, was hier schon alles heute Morgen war, da bin ich sehr gesegnet. Eigentlich brauche ich vielleicht die Predigt gar nicht mehr halten. Wir sind ja alle Spezialisten. Naja, ihr Lieben. Ich möchte anknüpfen an diese, an die Schriftlesung heute Morgen, die schon gelesen wurde, Apostelgeschichte 12. Und ihr habt es ja vernommen und gehört und ich werde so ein paar Gedanken noch wieder so hervorholen, damit wir das alles besser verstehen. Ja, es ist eine spannende Geschichte. Und wir wollen heute Morgen die Lebenssituation eines jungen Mannes betrachten. Er ist auf der Lebensreise. Nicht? Auf der Lebensreise. Ist schon ein paar tausend Jahre her. Aber wir, die wir heute auf der Lebensreise sind, können uns dann vielleicht so ein bisschen überlegen, Mensch, da bin ich ja gemeint. Und so will ich dich so ein Lebensbild weitergeben. Ja, die Gemeinde Jesu Christi, damals in Jerusalem, wurde verfolgt. Eine ganz andere Situation, wie wir es hier heute in Deutschland haben. Wenn wir das noch so in Erinnerung haben mit dem Petrus im Gefängnis, Mensch, habe ich gedacht, das ist ja wie im Krimi. Nicht da und, naja, es war aber ein Wunder Gottes, denn im Hochsicherheitstrakt heute in Frankfurt, wo diese Gefängnisse sind, da ist ja ähnlich so ein Bewachungssystem. Und wir müssen das einfach so einordnen. Es ist ein Wunder Gottes und Gott ist immer noch größer, als wie wir Menschen denken können. Ja, es war manches da schon geschehen. Ein Leiter in der Gemeinde, Jakobus, den hatte man schon hingerichtet. Dann waren dieses Fest der ungesäuerten Brote, haben wir gehört, also der Auszug aus Ägypten wurde dann gefeiert. Und in dieser Zeit war dieser Petrus da im Gefängnis. Und wenn dieses Fest nicht gewesen wäre, so in Anführungsstrichen, wäre er vielleicht schon gar nicht mehr auf der Welt gewesen. Aber das war so nicht so üblich bei solchen Festen. Und dann war er da in diesem Gefängnis, 16 Soldaten, aufgeteilt in 4 Abteilungen, bewachten ihn. Aber ich habe gesagt, Gott ist immer noch größer. Und er ist nicht gebunden an menschliche Ketten. Wie stark sie auch sind. Und dann haben wir gehört, die Gemeinde betete. Und das finde ich so wunderbar. Die Gebete gingen zu dem Herrn. Und hier steht, sie beteten ohne Aufhören zu Gott im Vers 5. Tja, Petrus war abgeholt worden. Und es ging jetzt nicht auf eine Missionsreise, sondern ich sagte schon, ins Gefängnis, in Hochsicherheitstrakt. Aber da waren die Freunde. Da war die Gemeinde, da waren die Herausgerufenen Jesu Christi und sie haben gebetet, sie haben zum Herrn gebetet. Und das hatte Folgen. Ja, und ich denke auch so an mich selber und ich denke auch an euch, wenn wir in ganz schwierigen Situationen sind, Krankenhaus oder andere Dinge, dann fallen wir unsere Hände. Dann gehen wir auf die Knie. Manchmal muss erst etwas passieren, dass man diesen Draht zu dem Herrn sucht. Ja, wenn die Situationen eintreten, die uns beunruhigen, die uns gar nicht gefallen, die uns traurig machen, und manchmal sind es sehr traurige Dinge in unserem Leben, dann geht es ans Beten. In einem Lied heißt es, bist du müde, bist du sehr betrübet, sage es Jesus, sage es Jesus. Die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Was war das wohl für eine Gebetsnacht? Und diese Antwort kam sehr schnell. Denn dieser Mann steht auf einmal vor der Tür. Das hatte gar keiner erwartet. Und so ist das oft bei unseren Gebeten auch. Wir beten zu Gott, aber manchmal erwarten wir es nicht. Und haben gar nicht diesen Glauben, weil wir gar nicht mehr können, weil wir am Boden sind. Aber ich möchte euch ermutigen, sage es Jesus trotzdem. Er regelt das. Ja, und nun war er da. Er ging zu dem Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Zunamen Markus, wo da in diesem Haus waren sie versammelt und beteten. Ja, seht ihr, und um diesen Johannes Markus soll es heute Morgen in diesem Gottesdienst eigentlich gehen. Johannes Markus ist dieser, der uns im Neuen Testament, ja, der Bericht, von dem wir es uns berichtet. Der ist auf der Lebensreise. Wir sind auch auf der Lebensreise. Jeder von uns, wie alt er auch ist. Jeder von uns ist auf der Lebensreise. Und jeder von uns kann auch seinen Namen wieder einsetzen. Ich bin auf der Lebensreise heute in Jever, hier in diesem Gottesdienst. Und nun könnte ja was passieren in diesem Gottesdienst, dass du andere Gedanken kriegst und sagst, ja, ich will mit Gott weitergehen. Ja, und das wäre schön. Johannes Markus also. Als wir, die wir Christen sind, einmal eine Entscheidung getroffen haben, unser Leben Jesus Christus anzuvertrauen, als wir Christen geworden sind, da fing unsere Lebensreise mit dem Herrn Jesus Christus an. Vorher waren wir vielleicht auch schon auf einer Reise, aber da fing die besondere Reise an. Die Reise, die dann eines Tages in der ewigen Herrlichkeit endet. Da fing unsere Lebensreise an. Jeder, der glaubt, dass der Herr Jesus Christus seine Sünden bezahlt hat, durch den Kreuzestod auf Golgatha, ist ein Nachfolger des Herrn. Wir sind ja nicht automatisch Christen, weil unser Vater und unsere Mutter vielleicht Christ war. Nein, das sind wir nicht. Sondern es kommt darauf an, dass wir den Herrn Jesus persönlich in unser Leben annehmen. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich habe was falsch gemacht, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, komm in mein Leben, vergib du mir, von nun an will ich an deiner Seite stehen. Und wir haben es in diesen Zeugnissen gehört. Und wie bewegend ist es oft im Leben. Es geht manchmal nicht alles glatt und ich habe es auch in meinem Leben erfahren. Mit 23 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen und ich danke dem Herrn dafür. Meine Sache war so, dass ich ganz krank wurde. Ich hatte auch ein gläubiges Elternhaus, aber ich war so einer, ja, der war mal ab und zu im Gottesdienst und war auch woanders. Also es war nicht so hundertprozentig alles. Aber dann kam diese Lähmung in mein Leben, die Krankheit. Und da dachte ich, jetzt siehst du die weißen Birken nicht mehr vor deinem Krankenzimmer. Jetzt wird es wohl zu Ende sein. Da habe ich das ernst gemacht. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Sonst wäre ich hier nicht, würde auch nicht über euch stehen, bin vielleicht ganz woanders, in der weiten Welt, was weiß ich wo, was ich immer so viele Träume hatte, ja. Mit dem Schiff in die weite Welt fahren, naja, das war damals, ne, wenn man jung war. Ja. Wichtig ist, dass wir einmal Ja sagen. In der Apostelgeschichte heißt es immer wieder, in Apostelgeschichte 13, 48 zum Beispiel, nachdem sie, das war jetzt Paulus und Barnabas, in einer Gemeinde waren, Älteste eingesetzt haben, das waren Antiochien, dann haben sie gebetet und haben die Leute, die da gläubig geworden waren, steht das Wort gläubig immer, denen haben sie weitergeholfen. Das waren Christen geworden. Sie wurden gläubig. Wenn ich Jesus als meinen Erlöser im Glauben angenommen habe, bin ich auf dem Wege dem Herrn Jesus nach. Dann begann der geistliche Start, so will ich es mal sagen, mit dem Herrn Jesus. Und da freue ich mich über Monika und Andrea. Der geistliche Start beginnt bei dir vielleicht ein bisschen nochmal neuer, bei dir auch. Aber denk daran, der ist jetzt angefangen. Genauso damals, wenn man so im Fernsehen das sieht, die Hürdenläufer, die sehe ich dann da so an der Startlinie, die knien da und dann müssen sie immer so einen Meter über die Hürden. Da kam der Schuss, bums, dann gingen sie über die Hürden. Habe ich gedacht. Und du schaffst keine eine oder langsam. Nicht, das ist der Start. Da kommen immer noch ein paar Hürden im Leben. Auch beim Christen kommen immer noch ein paar Hürden. Ich habe heute Nacht auch wieder eine Hürde genommen. Nicht? Es ist so. Man denkt immer, oh wie schön, das ist doch alles. Dann gibt es wieder ein paar Hürden. Dann musst du wieder den Chef anrufen und sagen, Mensch, es ist was los. Ich brauche dich. Nicht? Ja, so ist es halt in unserem Erdenleben. Johannes Markus, der hatte eine gläubige Mutter. Und das will ich mal richtig betonen. Maria war eine gläubige Mutter. Ich habe auch eine gläubige Mutter gehabt. Was hat sie gebetet? Manchmal bin ich so reingekommen, hinter der Tür, auf Knien. Was macht sie da in der Ecke? Staubsaugen oder fliegen? Nee, sie betete für den Sohn. Da hat sie noch eine Freundin gehabt von der Nachbarschaft. Die Freundin, die durfte gar nicht zur Gemeinde gehen, weil der Vater, der Mann das nicht wollte. Immer huschte sie so in unserem Haus rum. Ich habe jetzt gerade Zeit, Käthe. Ja, wo ging die hin? In einen anderen Raum, auf die Knie. Die betet auch für ihren einzigen Sohn. Der war ja auch gar nicht gläubig. Und er war auch jetzt in dem Studentenalter, wo er jetzt ja anfing mit einem Mädchen und dies und das. Und die waren ja alle gar nicht gläubig, sagt die Mutter. Und die auch. Wir beten dafür, es war eine Not. Und wisst ihr, das ist mir ein Vorbild. Diese beiden Frauen haben ihre Kinder, ihre Söhne zum Herrn gebetet. Das ist wirklich so. Die kriegten auch alle gläubige Frauen. Ich auch. Und ich bin so dankbar für das. Nicht? Wirklich dankbar. Junge, Junge, ich habe das schon mal so überlegt, wenn ich jetzt keine gehabt hätte. Eieiei. Ja, aber wieder am Rande. Maria, eine gläubige Mutter, sie betete. Dieser Johannes Markus, 11 Jahre später ungefähr, nach der Kreuzigung Jesu, wieder dieses überraschende Ereignis, das er erlebt mit diesem Petrus, der auf einmal als Gebetserhörung vor der Tür steht. Die ganze Nacht haben sie gerufen, Herr Jesus, hilf uns, der Petrus im Gefängnis und was nicht alles. Und das hat er als junger Mensch gedacht, meine Zeit, was ist heute hier los, heute Nacht. Und da steht er auf einmal vor der Tür. Das sind Eindrücke, die hat er nie vergessen, das könnt ihr denken. Ja, das war also eine besondere Gebetszeit, würden wir sagen. Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig, und Markus, der Name heißt eigentlich Hammer. Ja, aber man könnte sagen, die Frau, die Maria, die war ja nun, es ist von keinem Mann die Rede, vielleicht war sie mal mit einem Griechen verheiratet, vielleicht war er verstorben, so hat er einen Doppelnamen, Johannes Markus. Ja, da versammelten sich also in diesem Haus die ersten Christen und Maria ein Vorbild für ihren Sohn. Ja, und er hat viele Dinge erlebt, auch in der Zeit Jesu. Und wir werden dann noch ein paar andere Sachen jetzt gleich hören, in Markus 14, 50 bis 52. Denn dieser Johannes Markus war als Augenzeuge bei der Verhaftung im Garten Gethsemane in Jerusalem. Vielleicht waren einige schon mal bei euch, von euch in Jerusalem. Waren Sie schon mal einer da? Ja? Wart ihr auch in Gethsemane? Diese großen, dicken Olivenbäume, habe ich gedacht, meine Zeit, wie alt die sind. Ja, in diesem Garten muss es wohl geschehen sein. Da waren sie alle und haben diesen Herrn Jesus da gefangen. Die Jünger waren schon verschwunden. Die mussten verschwinden. Was ging an in ihr Leben? Und dann ist da noch so ein junger Kerl, würden wir heute sagen, dieser Johannes Markus. Und dann wollten sie ihn auch gerade greifen. Und er hat ja nun keinen Anzug angehabt. Der stand ein Gewand, der hat ja andere Mäntel an oder was. Dann haben sie die Soldaten haben ihn gepackt. Und dann steht in der Bibel uns, als nackt lief er durch den Garten und die hinter ihm her. Also es war ja richtig dramatisch, habe ich gedacht. Nicht da, und dann war er verschwunden, haben ihn nicht bekommen. Ja, dieser Johannes Markus hatte das auch erlebt. Und hier steht es denn, nur ein junger Mann, der ein leichtes Untergewand aus Leinen trug, folgte Jesus. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Und sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann konnte nackt entkommen. Eine brenzlige Situation. Ja, dieser Johannes Markus war Augenzeuge der Verhaftung Jesu. Er hatte auch die Entstehung der Gemeinde in Jerusalem mitgemacht, in seiner Heimatstadt. Und am Ende von Apostelgeschichte 12 steht, dass Johannes Markus in den Missionsdienst geht. Junge, habe ich gedacht. Da geht jetzt mit in den Missionsdienst. Ja, wie war das? Da ist einer, der heißt Saulus, ist der Apostel, Paulus, ne? Und dann Barnabas, die kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie eine, würde ich sagen, Hilfsleistung, eine Spende überbracht haben zur Gemeinde nach Jerusalem. Und dann nahmen sie auch Johannes mit dem Zunamen Markus mit sich. Und der Johannes Markus geht mit. Er geht mit in den Missionsdienst. Er hat es begriffen, nicht nur Errettung, sondern auch Dienst gehört dazu, zum Christenleben. Jesus hatte gesagt, geht hin, bringt die frohe Botschaft, baut meine Gemeinde. Aber der Meister hatte auch gesagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Jesus hatte ihnen nicht nur herrliche Wanderungen versprochen, sondern auch Probleme, ja sogar das Kreuz. Bis zuletzt. Das hat er ihm auch gesagt. Aber in den Herzen der Jünger klang dieser himmlische Befehl als eine, ich will mal sagen, eine heilige Unruhe. Ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Was auch kommen mag, ausgesandt in der Gewissheit des Heiligen Geistes und in der Gemeinde Antiochia wurde dann gefastet und gebetet und die Reaktion war in Apostelgeschichte 13, 2 und 3, sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und in Vers 5 lesen wir, und dass Johannes Markus auch bei diesem Dreierteam dabei war. Ja, sie fasteten und beteten, legten die Hände auf und dann zogen sie in der Gewissheit, dass sie von Gott gesandt waren. Jesus hatte gesagt, ich sende euch. Aber diesen Auftrag hatten auch die Apostel, hatten sie nichts. Sie hatten außer diesem Auftrag nichts. Hatten sie wirklich nichts? Doch sie hatten den himmlischen Herrn Jesus bei sich. Sie waren ausgesandt vom Heiligen Geist. Und so bestiegen sie als Gesandte ein Schiff, segelten zur Insel Zypern und dann, wie sie ausstiegen im Hafen, dann gingen sie ungefähr rund 160 Kilometer durch Städte, Dörfer, über Berge, durch Täler, durch Wüsten bis zur Stadt Paphos. Eine Hafenstadt, heute leben etwa 166.000 Menschen dort. Und es war eine zermürbende Wanderung, so ungefähr 160 Kilometer, lag nun hinter den Dreien. Und wir lesen eigentlich von keiner Bekehrung bis zu dieser Zeit. Aber dann kam die Missionssensation, so will ich das mal sagen. In Apostelgeschichte 13 kann man das nachlesen. Also ist das drei Mann starke Missionsteam unterwegs und sie kommt in dieser Stadt mit einem jüdischen Zauberer zusammen, der nennt sich Bar-Jesus. Und er ist bei einem römischen Landesverwalter, Sergius Paulus, angestellt. Vielleicht, wie würden wir sagen, heute als Astrologe, nicht? Irgendwie, der immer so bei ihm war, der ihm immer so seine Antworten gab, Astrologe. Oder vielleicht war er auch so eine Art Hoftheologe. Er war beschäftigt bei dem. Und dieser Bar-Jesus aus Israel, der wollte ja gar nicht, dass diese drei Männer mit diesem Konsul zusammenkamen. Das wollte der nicht. Weil es ist immer so, die böse Macht will doch nicht zulassen, dass das Göttliche beim Menschen ankommt. Das ist auch heute noch so. Das will sie nicht. Da sind Anfechtungen, sagt die Bibel. Da sind Prüfungen, die uns abhalten vom Gottesdienst, von der Bibelstunde. Ihr kennt das sicher auch, wo ihr auch denkt, Mensch, heute Abend, da sollte ich doch, und dies auch. Ja, und wir haben diese Kämpfe, wir stecken da so drin. Aber wohl dem Menschen, der mit Gott weitergeht und sagt, ich will mit dem Herrn gehen. Ja, und so wollte der das verhindern, aber gerade er hat es nicht verhindern können. Und eines Tages oder in einer Zeit war es dem Paulus zu viel und sagt, jetzt ist Schluss mit dir bei Jesus. Und er hat im Namen Gottes ein Gebet gesprochen, dann wurde der Mann blind. Und das hat ihn pro Konsul sehr beeindruckt. Und er hat dann auch von Jesus gehört und hat Jesus persönlich angenommen. Vielleicht hat er auch früher schon immer gedacht, wo ist denn der Sinn des Lebens? Ich bin nun in einer höheren Stellung. Aber ich habe die Friedhöfe auch alle gesehen. Und eines Tages muss ich auch in dieses Grab. Was ist denn danach? Und so könnte es auch heute Morgen sein mit einem von euch. Was ist denn eigentlich danach? Ich bin doch kein Zufallsprodukt. So hat er vielleicht auch gedacht. Und wohin geht meine Lebensreise? Und dann hat er gesagt, Mensch, diese Männer da aus Jerusalem, die werde ich fragen. So war sein Entschluss. Und so hat er gefragt nach dem Sinn des Lebens und hat auch eine Antwort bekommen. Ja, es gibt aber noch eine Sensation, würde ich sagen, im Vers 13. Da hatten sie doch diese drei was Positives erlebt für den Herrn. Da fängt es im Team an zu knistern bei den dreien. Irgendwas ist da eine Spannung. Denn Johannes Markus sagt, ich werde euch verlassen und werde nach Jerusalem wieder zurückgehen. Wir sehen in der Bibel nicht, was da war, aber ich lasse so mal meine Gedanken auch spazieren gehen und denke mal so ein bisschen, Johannes, was ist denn los? Warum tust du das? Was hast du? Ja, was hast du? Der konnte nicht mehr länger mitmachen. Er hatte sich vielleicht manches anders vorgestellt. Ach, wäre ich bloß nicht mitgegangen, was soll ich jetzt nur machen? Am liebsten möchte ich nach Jerusalem. Da war es immer so schön. Nicht? Vielleicht lebte ja auch seine Mutter noch, die ihm immer ein schönes Essen gemacht hat. Und da bekam er sich auf der Reise immer nur Knäckebrot oder was weiß ich. Weiß ich nicht genau. Aber es könnte alles sein. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Am liebsten möchte ich nach Hause. Und wir alle kennen diese Gedanken der Entmutigung, ja vielleicht sogar der Verzweiflung. Ach, wie hatten wir es uns doch so schön vorgestellt in der Familie. Mit unserer Tochter, mit unserem Sohn. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 6 Kinder. Nicht? Da sind immer Dinge, sind da irgendwie manchmal. Ja, da hat man sich so vorgestellt, aber da kam es ganz anders. Und da muss man dann auch fertig werden mit dem Herrn. Und es ist wichtig, ich sage mal zu meiner Frau, lass uns beten, bevor wir jetzt wieder die ganzen Geschichten auseinanderbreiten. Sagen wir es dem Chef in der Zentrale, der soll sich doch drum kümmern. Nicht? Tja, so ist es dann. Und ab und zu kann ich euch berichten, haben wir so, also Gebetserhörung, dann müssen wir sagen, ja, der Herr lebt, der ist da. Ja, meine Lieben in Jever, wir wollen nicht bekümmert und was weiß ich sein, entmutigt, sondern aufblickend zum liebenden Vater. Er will das Beste für uns. Manchmal können wir das ja bald nicht glauben oft. Da sind die Sorgen, die Gedanken. Oh, wie soll das bloß alles werden? Kennt ihr das nicht auch so hier im Kopf immer so? Das kann also ganz gefährlich werden. Ne? Das ist kein Kampf. Nicht da hier mit der Pistole, aber hier oben bei uns da. Nicht? Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Ah. Oder, ja, meist sind die ja auch, können ja auch organisch sein, aber es kann auch anders sein. Da sind die gedanklichen Auseinandersetzungen. Aber du kannst es ja deinem Vater im Himmel sagen. In einem Lied heißt es, bist du müde, bist du sehr betrübet, sage es Jesus. Hast du keinen Freund, der dich mehr liebet, sage es Jesus, sage es Jesus. Ja, das wäre das Beste, was ihr machen könnt, das tut ihr ja auch, denke ich. Denn es gibt nichts Besseres. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18, hört niemals auf zu beten. Dank Gott für alles, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Ja, danken hilft sehr viel, dass man immer wieder sagt, Herr, ich danke dir. Wir sollen uns nicht lahmlegen lassen, sondern wir wollen immer wieder nach oben schauen und sagen zum Herrn, der die Übersicht hat, Herr, hilf du mir. Seht ihr, und als der Johannes Markus auf der Lebensreise und Apostelgeschichte 15, 36, 41 taucht er wieder auf. Ich lese es mal aus einer Übertragung. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Barnabas wollte auch Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Doch Paulus bestand darauf, ihn nicht mehr mitzunehmen, weil er sie in Pamphylien in Stich gelassen hatte, nicht mit ihnen gezogen war und an ihrer Arbeit nicht mehr teilgenommen hatte. Und da kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, so dass sie sich voneinander trennten. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas und reiste ab, nachdem die Brüder ihm der Gnade des Herrn empfohlen hatten, und er zog durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Ja, hier haben wir nun so eine Begebenheit, die hören wir eigentlich nicht so gerne in Gottes Worten, die Brüder hatten sich da in die Haare gekriegt. Ne? Junge, Junge, das gibt's wirklich, das steht hier auch ja schon, nicht? Auch heute gibt's sowas. Aber es ist nicht gut, sowas. Sie hatten Auseinandersetzung, Streit steht hier. Und dieser, dann denken wir an der heilige Apostel Paulus, der hatte Streit mit denen da. Da kann man ja gar nicht fassen. Paulus, der hatte vielleicht die Gedanken, dieser Johannes Markus, ich sage es mal militärisch einfach, das ist ein Fahnenflüchtiger. Der hat uns in den Stich gelassen. Das ist unmöglich, was der Mensch da gemacht hat vielleicht. Ne? So die Gedanken. Ja, das mag ja auch alles so gewesen sein. Aber da war noch einer, der hieß Barnabas. Und Gott sei Dank gibt es auch diese Leute. Und ich will sie mal so nennen. Das sind die Ermutiger. Und die brauchen wir in unserer Zeit. Die Leute, die ermutigen. Dieser Barnabas, der sagt, weißt du was, Johannes Markus, wir machen einfach jetzt eine Gruppe und gehen wieder nach Zypern. Und du gehst, kannst mit mir gehen. Und dann gehen wir im Namen Jesu weiter. Und wir haben es ja auch hier gesehen. Die Gemeinde hat sie auch gesegnet. Irgendwo muss das ja gegangen sein. Denn mit Streitereien kann ja eine Gemeinde oder die Ältesten können ja auch die Leute segnen. Aber sie haben sich irgendwie so geeinigt. Das eine Team hierhin und das andere Team dahin. Und so ging es jetzt weiter mit dem Johannes Markus. Er fängt neu an und er geht auf die Reise mit seinem Barnabas da. Ja, dieser Barnabas hat ja auch eine Bedeutung, dass der Sohn des Trostes, und ich will es mal so sagen, wie wichtig sind doch die Töchter und Söhne des Trostes, der Ermutigung. Wir haben sehr viele Kritiker, Richter, aber die Ermutiger sind sehr gefragt und das ist sehr wichtig, dass wir uns da Gedanken drüber machen. Ja, zwei Missionsteams entstehen, die eine Gruppe nach Zypern, die andere nach Syrien. Und sie machen Schulungen bei den neu entstandenen Gemeinden. Trotz allem, was vorgefallen war, Johannes Markus, hat seinen Auftrag wieder gefunden. Er nimmt eine Reiseplanänderung vor, würden wir heute sagen. Ja, wenn ich so an mein Leben auch so denke, ich könnte euch viel berichten, aber dann würden wir heute Abend vielleicht noch hier sitzen. Aber ich denke, eine will ich euch doch mal erzählen. Der Brennerpass. Das ist ja die Verbindung zwischen Österreich und Italien. 1975, lang ist her. Ne? Aber es war eine entscheidende Schnittstelle bei mir im Leben. Ich fuhr mit einem Citroën-Kastenwagen mit einer jungen Frau und zwei Kindern im Gepäck. Ne? Ja, fuhr ich da in der Nacht, also ich war sehr müde, die Serpentinen der Staatsstraße. Das heißt, Autobahn konnte ich mir gar nicht leisten. Und in der Müdigkeit und was da alles war, da kamen seltsame Gedanken bei mir. Ne? Ich war nämlich auf einer Missionsreise, ich hatte 3 Jahre Bibelschule gemacht und nun war das auserwählte Land Südtirol, denn der Herr hatte gesagt in Micha 6, Vers 1, gehe vor die Berge und Hügel und predige die Gerechtigkeit. Naja, da habe ich das gesucht, ich wusste gar nicht wohin, nicht? Aber die Stadt ist dann so da. Bruneck wurde es dann und da bin ich da hingegangen mit meiner Familie. Aber ich hatte gar kein Geld richtig und kein Arbeitgeber, nicht so diese Dinge. Und auf einmal wurde mir das bewusst da in der Nacht. Ich hatte jetzt eine Wohnung, musste 2000 Mark da bezahlen, die letzten Reserven waren weg. Dann hatte ich noch einen Autoschaden von 1500 Weihnachten, die waren auch weg, also null. Und Weihnachten sagte meine Frau, weißt du was, heute ist Weihnachten, 24. Wir kamen gerade nach Oldenburg da, ich brauche doch noch einen Mantel und die Kinder brauchen Geschenke. Oh ja, ja, denke ich, oh ja, ist nichts da. Naja, aber so eine Situation, will ich mal sagen, aber ich kann euch das nicht alles im Einzelnen. Da auf dem Brennerpass, da kamen diese Gedanken wieder. Ich denke, Mensch, wie soll ich das machen? Dreh um, sagt der eine Stimme, dreh um. Geh wieder in deine Firma, mach Betriebsleiter weiter, hast du schöne Einnahmen, deine Familie lebt gut, was willst du denn da hingehen? Mit diesen Menschen da alle. Und die sind doch gar nicht erfreut, dass du überhaupt kommst. Und all solche Dinge. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das stimmt ja irgendwie. Was mache ich denn? Und hatte ich so, ja, so, wir hatten damals einen Kassettenrekorder, nicht? Wir hatten nicht so wunderbare Radios, wo man hier mal tippt. Und dann habe ich dann einen Ohrhörer gehabt, ich denke, damit die Kinder nicht aufwachen. Habe ihn da reingesteckt und darauf gedrückt irgendwie. Und diese Kassette hatte mir einer am Anfang der Reise da gegeben, wusste gar nicht, was drauf war. Aber dann kam wer? Hildur Jans, kennt ihr den auch noch? Naja, einige, ne? Ach, der hat ja eine wunderbare Stimme. Und der hat dann ein Lied gesungen, da war ich weg. Er hat dieses Lied gesungen, wie Freunde zusammengehen. So geht mein Gott mit mir. Wir halten zusammen, wie Freunde es tun. Und im Refrain noch, ach, eigentlich wollte ich das gar nicht heute sagen, aber ich denke, es gehört doch dazu. Da heißt es, er weiß ja um alles, mehr brauche ich nicht. Wisst ihr, ich habe auch manchmal dann unten gesessen und gesagt, war das denn wirklich so damals? Und dies oder jenes? Doch, es war so. Wisst ihr, es ist 2013. Es ist nicht mehr 1975. Und der Herr hat durchgetragen und hat es irgendwie doch immer gelenkt, auch mit der Familie. Ja, es ist so. Gott ist treu. Johannes Markus überwindet seine Angst. Er hat vielleicht auch ein anderes Theologieverständnis gehabt. Er hatte vielleicht manche Bequemlichkeiten, vielleicht was weiß ich, was er alles hatte früher. Aber er ist jetzt wieder mit Gottes Hilfe vorwärts gegangen. Und jetzt ist er eine Ermutigung, heute Morgen auch für uns. Die Hürden, die Schwierigkeiten nimmt er mit neuem Mut. Er hat nämlich den besten Reiseführer, den es gibt, der heißt der Herr Jesus. Jesus Christus, das ist unser Reiseführer. Und wir sind ja immer unterwegs. Ich weiß nicht, was du gerade für einen Bahnhof angesteuert hast. Ja, hier in Jever habt ihr ja einen, ne? Bahnhof. Ist ja immer so wichtig, für mich auch. Ich denke, jeder Ort, kein Bahnhof, naja. Aber ihr habt einen, wunderbar. Und Endstation, was ist denn das für ein Hauptbahnhof? Berlin, Mitte oder was weiß ich? Nein, ewige Herrlichkeit ist das. Das ist unsere Endstation, beim Herrn zu sein, in Herrlichkeit. Das glauben wir, da vertrauen wir drauf und da wollen wir uns Mut machen und das lassen wir uns auch nicht nehmen von den Menschen, die uns hier immer irgendwie da bedrängen und so. Wir haben eine Herrlichkeit. Im Alten Testament, Jesaja 40, 28, 31, da steht es. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es denn nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er, Gott, wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ist das nicht schön? Ja. Am besten jeden Tag lesen. Ja, damit wir wissen, Mensch. Ja, dann kommen wir zum Johannes Markus. Das ist die letzte Stelle, die wir da finden. Dieser Johannes Markus, der hatte Ja gesagt zu Gottes Wege. Und das hatte er getan und war jetzt weiter unterwegs. Trotz einer Lebenskrise und gerade wegen einer Lebenskrise. Denn in jeder Krise steckt eine neue Chance. Das ist ein wichtiger Satz. In jeder Krise steckt eine neue Chance. Wir kennen diese Wahrheit. In 2. Timotheus 4 schreibt Paulus aus dem Gefängnis in Rom, bringe Markus mit, denn er könnte mir hier sehr viel helfen. Seht ihr, das Wunder ist geschehen. Die haben sich vertragen. Das wird hier deutlich. Hier steht ja, ist eine Stelle. Paulus hat sich mit diesem Johannes Markus vertragen. Der Streit ist bereinigt. Es hat eine Vergebung stattgefunden. Und jetzt macht der Johannes Markus positiv weiter, auch für Paulus. Denn dieser Johannes Markus ist jetzt bei diesem Paulus ein Gehilfe im Gefängnis. Das war mehr so ein offenes Gefängnis, aber der hilft ihm. Der schreibt vielleicht Texte und wir wissen auch, dass der Johannes Markus das Markus-Evangelium geschrieben hat. Seht ihr, Kolosser 4, 10, Johannes Markus ist da und dann gibt es noch einer, der heißt Aristarch. Wir sind zusammen im Gefängnis oder lässt er grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Ja. Und dann heißt es nochmal, ich bitte euch, sagt Paulus, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Und hier endet jetzt die biblische Spur von dem Johannes Markus. Das ist die biblische Spur, da gibt es jetzt keine Verse mehr, wo wir noch weiter reflektieren können. Aber ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut. Es gibt noch eine andere Spur. Das ist die historische. Wo ist Markus auf seiner irdischen Lebensreise denn geblieben, wollte ich wissen. Und diese christliche Überlieferung sagt, er ist in Alexandria in Ägypten, ist er, das war sein letzter Standort, dort ist er hingegangen, hat missioniert, also in Ägypten, ist dort Bischof geworden und dann hatte er, das ist sogar ein Datum, am 25. April im Jahre 68 starb Johannes Markus den Märtyrertod in Ägypten. Da hört seine irdische Reise auf. Das war also dieses Leben von ihm. Und wenn wir jetzt daran denken, an Ägypten, dann wissen wir, dass es dort auch 6 oder 8 Millionen koptische Christen gibt, die unter sehr starker Verfolgung leben. Und so gibt es viele Christen in der Welt, die unter Verfolgung leben. Wir wollen sie nicht vergessen. Wir wollen immer wieder im Gebet an sie denken. Und wenn sie Hilfe benötigen, materiell, wollen wir sie auch unterstützen. Ja, wir sind auf der Lebensreise und wir kommen zum Schluss. Wenn wir an Jesus Christus glauben als unseren Erlöser, haben wir einen Platz im Reich Gottes. Und dann sind wir auch automatisch Mitarbeiter Jesu. Wir wollen ermutiger sein, wie Barnabas für diesen Johannes Markus war. Dieser Johannes Markus hatte einen Reiseführer auf seiner Lebensreise, und das war der Herr Jesus. Und was steckt doch auch in der Jugend für eine Kraft? Ich denke manchmal so an meine Söhne, wenn die nach Hause kommen, wenn die anpacken. Mensch, haben die Kraft, denke ich. Nicht? Die sind doch richtig noch fit. Ja, und das ist so schön, wenn man jung ist und dann noch die richtige Energie hat und dann noch für den Herrn oder für das Reich Gottes eintritt. Mensch, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur lassen würdest? Ja, Jesus, unser Reiseführer, er hat den wertvollsten Weg für uns. Nach Psalm 90, und mache ich auch jetzt gleich Schluss, ich brauche nicht mehr lange warten. Psalm 90 ist so ein wunderbarer Psalm, nicht? Und da beträgt die durchschnittliche Lebensalter 25.550 Tage. Meine Zeit, habt ihr das schon gewusst? Ich habe aber nachgerechnet. Und ich habe mich so, ich habe gedacht, oder ihr denkt, jetzt rechnet er ja nur noch in Tagen. Naja, ja, das ist die durchschnittliche, das Alter. Wenn hier ein junger Mensch sagt, Mensch, was habe ich noch Zeit? Wenn wir älter sind, naja, es könnte auch was werden. Ja, ja. Ja, viel Zeit, würde mancher sagen. Aber niemand von uns weiß, wann seine persönliche Lebenszeit, seine Lebensreise endet. Das soll jetzt auch der letzte Satz sein. Denn. O Mensch, sei klug und weise. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine gute Spur zurück. Amen.